ARD.
Mir fehlt einfach die Kapazität für diese Empathie, die ich früher noch hatte. Oder ich kann gerade nicht mehr der Mensch sein, der ich war, als wir uns kennengelernt haben. Und ich habe das Gefühl, ich enttäusche Susanne jeden Tag damit.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Hi, ich bin Maria, eure Host und Autorin von Die Paartherapie und dickes Dankeschön, dass ihr bis hierher gehört habt, denn wir sind tatsächlich schon bei der vorerst letzten Folge angekommen. Wir haben hier über Beziehungen gesprochen, die sich mit den Kindern sehr verändert haben. Wir hatten Paare, bei denen ein Partner immer kontrollieren wollte. Wir haben Beziehungen gesehen, die durch sehr viele Verletzungen schon sehr zerrüttet waren. Wir hatten aber auch Betrugsfälle oder das Problem, dass das Sexleben eingeschlafen war. Und bei all diesen Fällen hatten wir natürlich unseren Paartherapeuten Erik Hegmann an der Seite, der den Paaren bei der Problemlösung geholfen hat.
Vielen Dank auch von mir. Ja, ich bin Erik Hegmann, ich bin Paartherapeut. Meine Praxis ist hier in Hamburg und mein Job ist es, mich überflüssig zu machen für Paare, weil ich denen helfen möchte, die Gespräche zu führen, die sie führen sollten, aber bisher nicht führen konnten. Und dazu gehört häufig auch die Bereitschaft zur Veränderung, nicht darauf zu hoffen, dass der Partner, die Partnerin sich verändert für mich, damit ich wieder glücklich bin, sondern wie kann ich mich selbst verändern, damit es mir gut geht und damit es unserer Beziehung besser geht.
In der heutigen Sitzung sind Robert und Susanne bei dir, seit 8 Jahren ein Paar. Die Beziehung ist sehr schnell, sehr harmonisch gestartet. Die beiden haben sich schon nach 5 Monaten verlobt, mittlerweile haben sie auch 2 Kinder. Aber das Liebevolle zwischen den beiden ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Robert möchte gerne alles kontrollieren und entscheidet teilweise auch über Susannes Kopf hinweg. Und sie fühlt sich nicht immer als erwachsene Frau gesehen. Und auch das führt dazu, dass die beiden mittlerweile täglich streiten und dabei auch laut werden. Und genau daran möchten sie heute mit Erik arbeiten.
Hallo.
Hallo.
Schönen guten Morgen. Ich würde gerne einmal kurz eure Nachricht an mich vorlesen. Wir sind 8 Jahre zusammen. Ich, Susanne, Robert, mein Mann. Wir wohnen in Hamburg und ich komme ursprünglich aus Süddeutschland. Und unsere Probleme begannen im Grunde genommen, als wir zusammen aus familiären Gründen nach Süddeutschland gezogen sind. Und für uns hat es dort nicht geklappt und wir sind wieder zurück, als wir unser 2. Kind erwartet haben. Wir streiten jeden Tag und sind nicht in der Lage zu kommunizieren. Jeder fühlt sich missverstanden und allein. Kleinste Missverständnisse führen zum nächsten Streit und der dauert dann oft den ganzen Tag. Auch das Thema Trennung stand schon im Raum. Wir wollen uns einfach wieder näher kommen. Insgesamt ist unsere Beziehung schon sehr lange geprägt von Streits. Und unsere Streits laufen auch echt aus dem Ruder in Bezug auf die Dinge, die gesagt werden. Wer von euch beiden hatte das geschrieben?
Ich.
Du stimmst auch zu. Also das, ja. Du würdest die Situation auch so beschreiben im Moment?
Ja.
Was würdest du dir denn wünschen, was sich verändert?
Es ist zwischen uns, gerade in stressigen Situationen, immer wieder das Thema, dass ich an Susanne kritisiere, dass sie schnell aggressiv wird. Mhm. In so eine verbal aggressive Haltung kommt.
Die Frage, wenn ich sie nochmal präzisiere, ist also, du wünschst dir, dass sich Susanne verändert?
Dass sich die Dynamik verändert. Also ja, natürlich, dass ihr Beitrag zur Veränderung dieser Dynamik ist, weg von dieser Aggression zu kommen.
Hast du denn eine Idee, wie du sie dabei unterstützen könntest? Mhm. Weil es ist natürlich, es ist ja so eine unglaublich hilflose Situation, darauf zu hoffen, darauf zu warten, dass sich jemand anders verändert.
Ich glaube, genau das ist das Problem, dass ich einfach schon ganz viele Dinge probiert habe und es nicht wirklich weiß.
Mhm. Susanne, was würdest du dir wünschen?
Also ich weiß, dass ich mich auch ändern muss. Also ich weiß, dass wenn ich dann sauer werde und dann werde ich laut. Und das möchte ich ja auch nicht sein. Das möchte ich eigentlich bei niemandem sein. Das ist ja nicht schön. Aber ich möchte eigentlich, dass du mich einfach verstehst in den Situationen. Du weißt, wie ich ticke. Du weißt, was mich nervt. Ich kenne dich ja auch und ich merke, okay, Roberts Stresslevel ist jetzt hier oben. Merke, okay, jetzt muss ich was tun, sonst streiten wir es. Und dann nehme ich, wenn es jetzt mit Kindern ist, nehme ich die Kinder aus der Situation und verschaff dir Ruhe. Und ich wünsche mir, dass du bei mir auch merkst, dass das Stresslevel steigt und dass er jetzt was tun muss, damit mich unterstützen, damit ich jetzt kurz durchatmen kann in irgendwas. Weil unsere Streits passieren ja oft in stressigen Situationen.
Ich würde sowieso jetzt gerne einmal ganz kurz euch emotional aus der Streitsituation ein bisschen rausbringen. Mhm. Und mich würde interessieren, wie war das, als ihr euch kennengelernt habt?
wir haben uns halt online kennengelernt. Ja, wir haben stundenlang telefoniert. Ich hab sie.
Ihr guckt gerade ganz anders im Moment, als ihr vorhin über eure Streitsituation gesprochen habt. Sondern dich nimmt es gerade schon emotional so ein bisschen mit, merke ich. Es war schön.
Ja, es war schön.
Habe ich den Eindruck.
Ja, war jemand, so ein Frauenversteher, sage ich jetzt mal, der wirklich sehr feinfühlige Antennen hatte, genau erkannt hat, was Susannes Probleme gerade sind. Das Problem ist nur einfach, seitdem wir Kinder haben, ist die Belastung einfach so viel höher geworden, dass ich einfach erschöpft bin, dass ich abends nach Hause komme und denke, ich bin einfach nur noch müde. Mir fehlt einfach die Kapazität für diese Empathie, die ich früher noch hatte. Oder ich kann gerade nicht mehr der Mensch sein, der ich war, als wir uns kennengelernt haben. Und ich habe das Gefühl, ich enttäusche Susanne jeden Tag damit.
Wie war das, als du sie nicht enttäuscht hast, als du sie begeistert hast? Wie hat sie dich mitgerissen?
Ja, mit ihrer Art, mit Lebensfreude. Auch Susanne war entspannt.
Susanne.
Ich muss mich kurz sammeln.
Natürlich.
Okay.
Wie war es bei dir? Ihr habt euch online kennengelernt. Wer hat wen angeschrieben?
Robert hat mich angeschrieben. Und es war ein mega langer Text. Ich weiß nicht mehr, was drin stand, so richtig. Aber ich war auf dem Weg zum Spätdienst. Hab noch kurz mein Handy rausgeholt und hab diese Nachricht auf dem Parkplatz quasi gelesen. Und bin stehen geblieben und habe die dann in Ruhe gelesen und habe gedacht, wow. Und dann haben wir eben die 2-3 Nächte, Tage telefoniert. Und dann eben hast du mich überrascht. Man muss ja dazu sagen, dass ich nach dem Spätdienst nach Hause kam und geduscht hatte und meine Jogginghosen anhatte. Und dann kamst du.
Wir waren eigentlich verabredet für den darauffolgenden
genau.
Tag. Ich habe dann die Initiative übernommen und wusste, dass wir zum Telefonieren verabredet waren und hatte dann Picknicksachen gepackt und habe sie einen Tag früher schon überrascht an der Stelle.
Erik, die beiden schildern so ihre Beziehung und sagen, es vergeht kein Tag, an dem wir nicht streiten. Das klingt für mich wahnsinnig bedrückend.
Das klingt anstrengend und ich war ein bisschen erstaunt, wie ruhig die beiden waren, als sie das erzählt haben. Das hat mir aber gleichzeitig auch Hoffnung gegeben, denn es zeigte ja auch, wir können anders, wenn wir wollen. Und mich interessierte, ja, was braucht es für Umstände, damit wir nicht in so eine Streitdynamik geraten? Wie kann ich ihnen helfen, da vielleicht erst gar nicht hinzukommen, sondern das vielleicht vorher stressfreier lösen zu können?
Die Frage, die du den beiden gestellt hast, auch relativ am Anfang, wie war denn das eigentlich damals, als ihr euch kennengelernt habt? Warum hast du die Frage gestellt?
Nach der Mail, die uns Susanne geschrieben hatte, wusste ich ja, dass sie ganz viel streiten. Und mich interessiert dann schon, was macht ein Paar noch aus, außer dem Streit, außer dem Problem? Außerdem wollte ich denen eine Idee geben, ja, da ist so ein Gefühl von damals. Können wir das wieder zurückholen, ohne dass wir die Veränderungen, die sich seitdem ergeben haben, einfach negieren? Also nicht versuchen, etwas festzuhalten, was damals war, sondern das tolle Gefühl von damals in neuen Situationen wiederzuerleben.
Ein Satz, der mich tatsächlich so ein bisschen getroffen hat von Robert, war so, ich habe das Gefühl, ich enttäusche dich jeden Tag. Und bei Susanne sind da auch relativ schnell, glaube ich, die Tränen geflossen. Sie war da auch echt emotional angefasst.
Da wurde sehr gut klar, dass Robert ganz hohe Anforderungen an sich stellt, an die Rolle, die er in dieser Beziehung verkörpern soll. Und dass da auch ja, ein bestimmter Antrieb in ihm ist. Und das ist vielleicht auch nicht nur ein freundlicher Antrieb, sondern ein ziemlich energischer, vielleicht auch sogar bösartiger Antrieb, der sagt, du musst das jetzt so und so machen. Das setzt ihn natürlich unglaublich unter Stress. Und in diesem Stress reagiert er höchstwahrscheinlich nicht so, wie er vielleicht reagieren möchte. Das heißt, das ist so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ich möchte eigentlich der gute Partner sein, mache mir damit ganz viel Stress. Dadurch reagiere ich mit Stressreaktionen, die eigentlich zu einem guten Partner nicht passen. Und das werfe ich mir danach vor. Ein doofer Teufelskreis.
Ich würde gerne noch ein Stück weiter zurückgehen, einmal kurz. Wie hast du lieben gelernt, Susanne?
Ich glaube tatsächlich, weiß ich nicht, so richtig geliebt habe ich eigentlich nur halt meinen ersten festen Freund und dich. Also war ich schon, ich war schon 20 oder so. Ich habe auch lang, bis ich mich wirklich auf jemand einlasse und dann, aber bei dir nicht. Was auch komisch ist.
Wie hat sich das angefühlt, so eine erste Schwärmerei, so ein erstes Verliebtsein und auch diesen Unterschied zwischen, das ist eine Schwärmerei und das ist mehr?
Als ich gesehen wurde, also die ersten Schwärme, ich war dann quasi immer unglücklich verliebt. Und das erste, ja, als ich gesehen wurde, das hat mein Ex-Freund gemacht und du.
Diese Frage stammt ursprünglich von der belgisch-amerikanischen Therapeutin Esther Perel und ich verwende die seit einigen Jahren, seit ich in einem Fortbildungsprogramm bin von ihr, weil ich die unglaublich gut finde. Sie löst so viel aus. Jeder hat sofort Bilder vor Augen und versucht herauszufinden, ja, wie war das eigentlich? Mein erstes Mal zum Beispiel unglücklich verliebt. Susanne beschreibt das schön. Meine ersten Lieben waren eigentlich Schwärmereien für andere Personen. Es hat sehr lange gedauert, bis ich mich mal geliebt gefühlt habe. Und das war eigentlich eine ganz andere Erfahrung von Liebe. Solche Gedanken sich mal zu machen, dazu kann ich nur einladen, weil das ist spannend und möglicherweise auch eine interessante Gesprächsgrundlage mit dem Partner, mit der Partnerin. Wie war das eigentlich bei dir?
Robert, du hattest jetzt gerade eine Minute Zeit oder mehrere Minuten Zeit, dir zu überlegen, wann und wie hast du lieben gelernt?
Also mich hat ein bisschen bei Susanne die Antwort überrascht, dass es nicht aus der Kindheit kommt. Normalerweise müsste man sagen, dass es aus der Kindheit kommt, sagt mir mein logischer Verstand, aber bei mir nicht. Wann habe ich lieben gelernt? Das ist ja, bei mir hat das, denke ich, auch sehr viel mit Anerkennung zu tun, auch mit gesehen werden, ja. Mit dem gesehen werden, was ich leiste, was ich kann. Es ist schwierig zu sagen, wann habe ich lieben gelernt.
Als nächstes mache ich mit den beiden eine Übung. Beide Partner halten ein Blatt Papier, jeder von einer Seite, und ich bitte sie, sich vorzustellen, dass dieses Papier jeweils etwas sehr Wichtiges, etwas Wertvolles symbolisiert, auf das sie nicht verzichten wollen. Eine Einschränkung gibt es allerdings. Es darf nicht der Beziehungspartner sein, es darf nicht die Ehe sein oder die Beziehung, es dürfen nicht die Kinder sein. Aber es darf beispielsweise eine Freizeitbeschäftigung sein, ein Wert sein, auch was Materielles. Und dann gebe ich denen 4 bis 5 Minuten Zeit zu verhandeln, wer am Ende das Blatt Papier in der Hand hält. Es darf nur einer haben und es darf nicht zerrissen werden.
Und wozu ist die Übung dann gut?
Die Übung symbolisiert ja ein großes Problem, einen Konflikt, und der ist eigentlich nicht wirklich lösbar. Mich interessiert, wie verhandeln die Partner über einen solchen unlösbaren Konflikt? Vor allem auch, was geht in mir vor, wenn ich loslasse oder wenn ich das Papier dann bekomme?
Ihr habt jetzt 4-5 Minuten Zeit zu verhandeln, wer von euch beiden dieses Blatt Papier bekommt.
Wir müssen uns jetzt sagen, was es ist, oder?
Also ich halte es für eine Verhandlung, für eine kluge Idee, darüber zu sprechen, worum es geht. Aber ihr dürft das machen, wie ihr mögt. Ich kenne Paare, die zerren einfach auch nur an dem Blatt und einer hat es dann danach. Also Es gibt kein Falsch, es gibt kein Richtig. Robert, du hast losgelassen. Mhm. Das ist jetzt beide für euch sehr emotional. Darf ich dich zuerst fragen, wie geht's dir jetzt gerade damit? Du hast losgelassen, du hast was Wichtiges aufgegeben. Willst du Susanne sagen, was du aufgegeben hast?
Vertrauen.
Magst du mir das einmal erklären, damit ich verstehe, was du meinst?
Dass man mir vertraut. Vertrauen zu bekommen ist für mich extrem wichtig.
Ja.
Ja, aber ich bin. Es konnte gerade ja nur einen Verlierer geben. Und es war einfach eine impulsive Handlung von mir, jetzt zu sagen, es ist. Ich verzichte einfach. Es ist. Und es hat sich einfach richtig angefühlt, das zu tun.
Ja. Das war sehr großzügig von dir. Trotzdem bist du traurig.
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite aber auch nicht.
Was ist denn das andere?
Das andere ist, dass ich weiß, dass Susanne, was auch immer es ist, aber das, was ihr extrem viel bedeutet, dass sie es hat.
Dass ich es haben soll.
Mir fällt gerade ein, ich habe das schon mal gemacht. Als wir zusammengekommen sind, war klar, dass Susanne irgendwann wieder zurück nach Süddeutschland möchte. Ich hatte einen Job, der mich sehr erfüllt hat hier in Hamburg. War vom Gefühl immer Norddeutscher. Und ich habe trotzdem losgelassen. Ich habe Susanne irgendwann gesagt, Susanne, ich habe einen Job in Süddeutschland. Sie wusste nicht, dass ich mich umgucke. Ja, und habe ihr das gesagt. Und habe, ohne viel nachzudenken, einfach diesen Schritt gewagt. Und ja, bin einfach ins kalte Wasser gesprungen. Bin einfach einen Schritt vorangegangen und dachte, wird schon irgendwie alles gut werden. Und dann sind wir nach Süddeutschland gegangen.
Hat sich das gelohnt?
Doch, für mich schon.
Ja, es ist. Die Zeit war dann ganz schlimm für mich da unten. Weil es familiär nicht gepasst hat, es hat beruflich nicht gepasst. Es hat auch vom Menschenschlag her nicht gepasst. Also ich habe da einfach nicht reingepasst. Was unsere Beziehung dann auch wiederum belastet hat. Und das ist mir jetzt aber gerade erst gekommen, nachdem ich losgelassen habe und nachdem du das auch gesagt hast, dass ich da, also das kommentiert hast, was ich gemacht habe, ist mir das gekommen, dass das eigentlich genau das Gleiche war.
Susanne, wie ging es dir, als Robert losgelassen hat?
Ich hatte eigentlich gerade angefangen, mir zu überlegen, was ich jetzt sage, dass wir verhandeln. Dass ich erst mal weiß, um was es geht. Dass ich weiß, was dein Wichtigstes ist.
Magst du sagen, was es war?
Meins war Freiheit. Ist meine Freiheit wichtig?
Selbstbestimmung?
Ja.
Du hast zwar bekommen, was du willst, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite nicht. Es wurde über deinen Kopf hinweg entschieden, dass du es bekommen darfst.
Ja. Wieso?
Das ist nicht die Freiheit, die du wolltest. Du wolltest jetzt verhandeln.
Ja.
Es ist großzügig gemeint, aber es ist nicht das, was du brauchtest.
Ja.
Ich weiß, dass ich jemand, ein Mensch bin, der sehr darauf bedacht ist, die Kontrolle zu behalten. Was natürlich auch in dem Moment, wo ich das Papier loslasse, bin ich derjenige, der die Kontrolle hat darüber.
Ja.
In dem Moment, wo ich mich in Süddeutschland nach einem Job umgucke, bin ich derjenige, der selber die Initiative ergreift und nicht irgendwann den Wunsch entgegengebracht bekommt und agieren muss, sondern reagieren muss, sondern ich durfte derjenige sein, der agiert.
Aber ich weiß gar nicht, wie lange waren wir unten? 3 Jahre? 2 Jahre?
2,5.
Ich muss jeden Tag spüren, dass du mich hasst dafür, dass wir unten sind. Jeden Tag. Ich habe dafür bezahlen müssen, in Anführungsstriche. Wir haben so viel Streit gehabt, das war so. Und irgendwann habe ich dir das in einem Streit auch gesagt und einmal hast du mir dann zugeschüttet und hast gesagt, ja, kann sein, dass das so ist.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war super, super überrascht, wie diese Übung zwischen den beiden abgelaufen ist. Und man stellt sich innerlich irgendwie darauf ein, die beiden werden jetzt ringen. Die werden verhandeln. Wer bekommt das Blatt Papier? Und man hört nichts. Und dann, Robert hat das Blatt kommentarlos losgelassen. Das fand ich krass.
Also zwischen den beiden war natürlich sehr viel Kommunikation mit Mimik, mit Gestik, mit Körpersprache. Aber sie haben nicht verhandelt. Diese Übung mache ich mit nahezu jedem Paar in meiner Praxis und es ist völlig erstaunlich, wie viele Varianten es gibt, wie man sich einigen kann. Ich habe auch schon erlebt, dass ein Partner das Papier an sich rangezogen hat. Ich habe auch schon erlebt, wie ein Partner das Papier zerknüllt hat und in den Mülleimer geworfen hat. Es gibt so viele Möglichkeiten, damit umzugehen und alle erzählen ganz viel darüber, wie die Partner im Alltag Konflikte lösen. Es ist eine schöne Blaupause für die Konflikte zu Hause, ohne dass ich einen alten Konflikt jetzt tatsächlich aufwärme. Denn wenn ich einen alten Konflikt nehme und sage, wie seid ihr damit umgegangen, dann bringe ich die sofort emotional in die Situation, in der sie damals waren und wahrscheinlich eskaliert sind. Und das will ich ja nicht. Ich will ja eine Deeskalation erreichen, aber ich möchte trotzdem wissen, was für eine Dynamik ist das und wo steht jeder Partner bei so einer Verhandlung? Wie ist die Position? Wann gebe ich auf? Wann gebe ich nicht auf? Wann will ich siegen?
Bei Robert fand ich dann wirklich erstaunlich, er, ohne zu wissen, was dieses Blatt für seine Frau bedeutet, er sagt, ich möchte, dass du das bekommst. Ist das eine sehr selbstlose Geste von ihm?
Nun, es ist sicher selbstlos gemeint. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Geste, die Konflikt vermeidet. Und für Susanne in diesem Fall war es auch etwas, du hast das über meinen Kopf hinweg entschieden. Du hast mich nicht gefragt. Du hast noch nicht mal wissen wollen, was mir wichtig ist. Nicht einmal, worum es überhaupt ging. Das hinterlässt natürlich bei dieser Großzügigkeit schon ein großes Fragezeichen.
Und er spiegelt ja auch, dass er das im realen Leben auch schon getan hat, indem er gesagt hat, ich ziehe jetzt mit dir nach Süddeutschland. Auch wieder, glaube ich, total für seine Frau gedacht, aber auch einfach wieder ohne sie.
Und möglicherweise auch nicht ganz zu Ende gedacht für die eigene Konsequenz. Also bin ich dann glücklich mit meiner Entscheidung? Und eine solche Entscheidung alleine zu fällen, um dann auch alleine natürlich mit den Konsequenzen leben zu müssen, das funktioniert ja gar nicht. Denn das Paar lebt mit dieser Konsequenz. Mhm. Und Susanne hat danach auch sehr schön gesagt, ich habe immer gespürt, dass du mir Vorwürfe gemacht hast oder dass es dir nicht gut ging. Das habe ich nicht mehr ausgehalten. Das heißt, die Idee, so gut sie gemeint war, dadurch, dass sie nur von einer Person entschieden wurde und nicht getragen wurde von dem gesamten Paar, erwies sich als nicht nachhaltig.
Mit den Paaren machst du Sitzungen, die dauern 4 bis 5 Stunden. Die brauchen natürlich zwischendurch mal eine Pause. Und bei den beiden hatte man so den Eindruck, die sind echt in einer ganz guten Stimmung rausgegangen. Es war alles in Ordnung, haben noch kurz gequatscht. Und dann kamen sie wieder in einer ganz anderen Stimmung. Also offenbar, der Moment, wo du dann nicht mehr dabei warst, hat schon gereicht, dass es wieder gekracht hat.
Ja, da war etwas eskaliert und mir war gar nicht wichtig, was eskaliert war. Ich finde es völlig normal, dass ich in die alten Muster zurückfalle. Also das sind Muster, das sind Strategien, das sind Erfolgsstrategien, die sind über Jahrzehnte gewachsen. Die verschwinden nicht nur nach 2 Stunden, 3 Stunden Gespräch, sondern die kommen wieder. Und an der Stelle auch Paare zu unterstützen, zu sagen, das ist normal. Ihr werdet immer wieder mal einen Schritt zurückfallen, vielleicht auch zwei und nur einen halben Schritt nach vorne kommen. Aber freut euch über diesen halben Schritt. Freut euch darüber, dass es nicht so schlimm eskaliert ist wie das letzte Mal. Das sind die Dinge, die Optimismus erzeugen. Ja, wir können das schaffen.
Aufgrund dieser Situation hast du ja dann auch gesagt, ich mache noch mal eine Übung mit den beiden und wir hangeln uns an diesem Beispiel, was in dieser Pause war, einmal durch diese Übung. Kannst du einmal noch mal beschreiben, bitte, was das für eine Übung war?
Diese Intervention, die ist von der amerikanischen Paartherapeutin Dr. Ellen Bader, die heißt Initiator and Inquirer. Und ich nenne sie Initiator und Interviewer auf Deutsch. Und es geht darum, dass die Partner fixe Rollen einnehmen während eines Gesprächs. Einer hat ein Anliegen und der andere hinterfragt dieses Anliegen mit bestimmten Fragen, die auch immer gestellt werden, die ich vorgebe. Diese Konstellation gibt sehr viel Sicherheit der Person, die das Anliegen hat, dass sie ein Anliegen vortragen kann, ohne dass sie auf Verteidigung, auf Angriff, auf Rückzug trifft, sondern im Gegenteil auf interessierte Fragen. Und das kann sehr viel verändern. Umgekehrt ist für denjenigen, der interviewt, es schwer auszuhalten natürlich, sich bestimmte Vorwürfe anzuhören, auf die nicht reagieren zu dürfen mit den typischen Stressreaktionen, sondern stattdessen ja neugierig zu hinterfragen, wie kommst du auf diese Idee? Was treibt dich da an? Was steckt dahinter? Was symbolisiert das für dich?
Mein Gedanke und meine Sorge ist einfach gerade, dass ich das finde, aus einer Lappalie heraus wieder eine Streitsituation hatten und ich mich dir gerade überhaupt nicht mehr nahe fühle. Das, was vorher eigentlich gerade sehr positiv war, ist plötzlich innerhalb von 2 Minuten eine dicke, fette Mauer geworden.
Okay. Schwierig für dich jetzt gleich in dieser Interviewerrolle zu bleiben? Versuch's mal bitte.
Ich versuch's. Aber passend, warum ist das ein Problem für dich? Also.
Doch, das passt.
Warum?
Robert Hatsch. Weil ich eigentlich gerade diese Nähe genossen habe. Und das habe ich leider ganz oft, dass ich mich dir sehr nah gefühlt habe. Und von einem Moment auf den anderen wird das kaputt gemacht. Und ich fühle mich alleine. Und ich fühle mich dir nicht mehr nah.
Und wie groß ist das Problem gerade für dich?
Ziemlich groß gerade. Auch aufgrund dessen, dass ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich diese Nähe gerade brauche.
Was symbolisiert dieses Problem?
Dass mein Bedürfnis nicht zählt. Und meine positiven Gedanken, die ich hatte.
Warum mache ich dir diese kleine Mini-Witz-Situation so um die Nähe, um einfach eine Mauer zu bauen? Weil das ist ja wirklich so ein kleiner Schnipsel und so eine fette Mauer.
Weil es für mich halt kein kleiner Schnipsel ist, sondern weil es für mich einfach dieses Nicht-Zulassen meines eigenen Bedürfnisses.
Wir hatten jetzt eine kleine Unstimmigkeit. Und für dich ist jetzt gerade das größte Problem, dass du dich mir nahe gefühlt hast und jetzt habe ich was gesagt, was dich angegriffen hat, wo du dich auch ja einfach deine Bedürfnisse nicht gesehen, gehört, fühlst und hast deswegen jetzt einfach die Mauer zwischen uns aufgebaut quasi, weil du einfach verletzt bist. Ich jetzt den Grund kenne, dass ich einfach ja, deine Bedürfnisse nicht gesehen habe, denn dich nicht so sein lassen habe, wie du das willst.
Hat Susanne das richtig zusammengefasst?
Ja, grundsätzlich ja. Ich habe mich an zwei wertenden Begriffen darin ein bisschen gestört, aber grundsätzlich ja.
Gibt es noch was du dazu sagen möchtest, wonach dich Susanne nicht gefragt hat?
Nee, ich glaube nicht.
Willst du noch einen Satz zur Traurigkeit sagen?
Ja, die Traurigkeit ist, dass ich weiß, dass diese Nähe, die wir gerade angefangen hatten aufzubauen, einfach nicht mehr da ist. Und das ist, ich weiß, dass das jetzt, dass wir jetzt wieder von unten anfangen müssen, diese Nähe aufzubauen.
Okay.
Und dass Susanne in dieser Situation nicht gesehen hat, obwohl ich es relativ deutlich gesagt habe, dass mich das jetzt gerade verletzt.
Vielen Dank. Wie wäre dieses Gespräch normalerweise verlaufen?
Ja, im Endeffekt so, wie es draußen gelaufen ist. Ne? Hätte sich hochgefahren, ja.
Und wie war das jetzt, die Erfahrung, dass das anders geht? Wie war es, gehört zu werden?
Gehört zu werden war schon mal gut, aber es fehlt mir auch tatsächlich das Gefühl, dass sie es wirklich versteht. Also das fehlt mir doch ein bisschen.
Das, also gehört, fehlt dir das Gefühl, dass sie es versteht, oder fehlt dir das Gefühl, dass sie deinen Wunsch erfüllt?
Ja, den Wunsch kann sie nicht mehr erfüllen, weil das ja in der Vergangenheit war. Also eigentlich, dass sie es versteht.
Ich hatte den Eindruck, dass sie verstanden hat, was passiert ist. Ich habe den Eindruck, dass dein Wunsch nicht erfüllt ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Verständnis das Thema war.
Für mich ist es nicht so, ist das Verständnis nicht klar rübergekommen, ehrlich gesagt.
Was hättest du gerne gewollt, was sie versteht?
Ich hätte mir gewünscht, dass sie mehr, also nicht nur wiedergibt, was ich gesagt habe, sondern mir halt auch wirklich irgendwo eine Zustimmung signalisiert.
Aber warum sollte sie das tun, wenn sie anderer Meinung ist? Verstehen heißt nicht überzeugen. Mhm. Verstehen heißt anerkennen, das ist bei dir los.
Ja, aber dann geht es mir nächstes Mal immer noch nicht gut. Und es bringt mir nichts, wenn sie jetzt versteht, wie es mir jetzt gerade ging, wenn es beim nächsten Mal wieder genau das Gleiche ist und ich wieder eine Mauer aufbaue und es mir wieder schlecht geht damit.
Beide haben natürlich diese Übung gemacht. Wir bleiben aber mal bei dem Beispiel Robert, weil das jetzt natürlich sehr, sehr aktuell gerade in der Pause bei den beiden passiert war. Da hatte man aber auch nach der Übung irgendwie so ein bisschen das Gefühl, er hat eine Mauer hochgezogen und er sagt auch ganz klar, und das kann ich mir vorstellen, ist auch bei Susanne so ein kleiner Stich ins Herz, ich fühle mich dir gerade überhaupt nicht mehr nah.
Das war krass. Auf der anderen Seite war das auch vollkommen legitim zu sagen. Er drückte damit aus, bei mir ist etwas passiert, ich hatte vorher eine Hoffnung, ich hatte vorher Optimismus, dann sind wir wieder ins alte Muster verfallen und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss mich schützen. Das auszudrücken, finde ich sehr, sehr wichtig. Das muss man auch ausdrücken dürfen. Und das wiederum muss die andere Person aushalten, auch wenn sie sich natürlich dabei möglicherweise angegriffen fühlt.
Susanne hat ja dann auch wiederholt, so und so habe ich das jetzt gerade verstanden. Und er sagt aber trotzdem, ich glaube, du hast das noch nicht verstanden. Aber da ging es gar nicht ums Verstehen am Ende.
Mein Eindruck war, dass es nicht ums Verstehen ging, sondern dass da, ja, ich sag mal, ein Verständnis auf der anderen Seite war, nämlich, wenn du mich verstehst, dann veränderst du auch was. Ja, der Gedanke ist vollkommen logisch und menschlich, aber weshalb? Ein Wunsch ist ein Wunsch und kein Befehl. Und ich muss auch aushalten, dass dieser Wunsch nicht erfüllt wird. Für viele Paare bedeutet das Erklären und das nochmal Erklären und das um Verständnis bitten, sofort auch setz das um, was ich mir wünsche, damit es mir besser geht. Und das ist ein Schritt zu weit.
Hattest du trotzdem das Gefühl, dass es die beiden aber ein Stück weitergebracht hat?
Ich bin mir sehr sicher, dass es die beiden weiterbringen wird. Vor allem, wenn sie diese Übungen noch ein paar Mal wiederholen und wenn sie die versuchen, in ihren Alltag ein Stück weit zu integrieren. Meine Erfahrung mit anderen Paaren ist, dass das eine verzögerte Wirkung hat. Und zwar eine sehr interessante Veränderung auslöst, nämlich ich lasse mich beeinflussen und ich verändere mich, weil ich es möchte, weil ich es will. Und nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich verändern, weil du es wünschst.
Es gibt unlösbare Konflikte und davon gibt es eine ganze Menge. Und solange ich überzeugt bin, das ist nur deswegen unlösbarer Konflikt, weil du mich nicht liebst, weil sonst würdest du dich ja verändern, dann bin ich in der schlechten Position. Wenn du der Impulsive bist, der das und das macht, für dich schwer auszuhalten in manchen Situationen, was kannst du ändern, damit du es aushältst? Ihr sitzt da, glaube ich, wirklich im gleichen Boot mit einer völlig menschlichen, logischen Erwartungshaltung, die aus Liebe entstanden ist. Nur, ihr werdet euch so oft noch in eurem Leben verändern. Wenn ihr jedes Mal die Grundsatzdiskussion führen wollt, verändere dich bitte wieder zurück oder verändere dich nach vorne, verändere dich dahin, damit ich wieder mit dir so bin wie früher, das halte ich für ein schwieriges Programm. Sich darauf zu einigen, was ist ein unlösbarer Konflikt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte und eine Herausforderung. Weil zu sagen, nimm mal einfach alles hin, was ich mache, ist auch eine Scheißhaltung. Sondern es geht darum, herauszufinden, was ist das, was ich aushalten kann, was ist das, was du aushalten kannst. Und dazu gehört vielleicht dann auch zu sehen, yo, in manchen Situationen ist das, was ich gerade ganz schwer aushalte, eigentlich echt ein supergeiler Zug von dir. Und dann auch für sich mal zu entscheiden, okay, ich habe das ganze Paket gekauft. Das Paket beinhaltet, diese Verhaltensweise ist in manchen Situationen grandios und in manchen Situationen ist sie furchtbar. Und es ist auch an mir zu sagen, okay, das ist einer von den Momenten, ich gucke jetzt mal in Gedanken aufs Meer und winke. Und das andere sind Momente, wo ich mich echt freue, dass du etwas machst, was ich so nicht hinbekommen würde oder was ich anders tun würde und was eigentlich genau die richtige Lösung ist im Moment. Habt ihr euch der Streit hin, in der Mittagspause der Streit her, habt ihr euch heute verbundener gefühlt, als ihr über diese Themen gesprochen habt, als sonst, wenn ihr gestritten habt?
Ich schon. Ich lasse die Mauer dann auch nicht so hochkommen wie du. Es war ruhig, ein ruhiges Gespräch, war alles gut.
Mhm. Robert, wie ging es dir?
Bis vor der Mittagspause ging es mir sehr gut, ja. Mhm. Ich bin inzwischen auch wieder runtergefahren.
Meine Vermutung ist, dadurch, dass du dich so gut gefühlt hast davor, war die Enttäuschung ganz besonders groß.
Ja.
Obwohl es eine Situation war, die wahrscheinlich, wenn du dir jetzt all eure Konflikte anguckst in der letzten Zeit, wahrscheinlich in der Eskalationsstufe gar nicht so hoch war, mhm, wie viele andere auch. Aber die Enttäuschung war so viel größer. Mhm. Und an der Stelle würde ich versuchen anzusetzen, zu sagen, ja, wir eskalierten, aber wir eskalierten nicht so schlimm wie damals. Als dieses Verankern von Erfolgen ist ein ganz wichtiges therapeutisches Werkzeug.
Ja, ich denke, das ist für mich mit die wichtigste Erkenntnis, denke ich, dass wir das Gesamtpaket gekauft haben und dass man einfach Dinge eher lernen muss, damit umzugehen, als den Wunsch zu haben, dass der andere sich verändert. Optimismus ist da. Ich bin grundsätzlich überzeugt, dass wir das alles gut hinkriegen.
Susanne, wie geht's dir? Wie gehst du raus?
Mit Optimismus, ich hoffe einfach, dass wir diese Art zu sprechen hinbekommen. Und ich weiß, dass es bestimmt noch nicht beim nächsten Streit so sein wird, aber dass wir uns irgendwie hier an den Vormittag, Mittag ein bisschen erinnern. Weil eigentlich hat es mir gezeigt, dass wir ja schon noch zusammen sein wollen. Das nehme ich so. Also das wusste ich heute Morgen schon. Aber das ist für mich nochmal bestärkend gewesen auch.
Vielen Dank.
Danke dir.
Erik, was würdest du sagen, was sind so die drei Learnings, die wir mitnehmen können aus den Beziehungsproblemen, mit denen Robert und Susanne zu dir gekommen sind?
Ein Learning sicherlich. Wenn ich erwarte, dass sich die andere Person verändert, damit es mir besser geht, bin ich in einer sehr hilflosen Position. Die macht mich immer verzweifelter und das tut unsere Beziehung nicht gut. Zweites Learning, wenn ich an einer Strategie festhalte, die auf Dauer nicht erfolgreich ist, dann sollte ich mich eher von der Strategie verabschieden, als weiterhin zu hoffen, dass diese Strategie plötzlich irgendwie erfolgreich wird. Drittes Learning, und das ist, glaube ich, eine harte Pille, es ist nicht der Partner, der sich verändern muss. Ich muss versuchen, mich so zu verändern, dass ich die Person sein kann, die ich sein möchte in der Beziehung, die ich am liebsten führen will. Und dazu gehören möglicherweise auch Konsequenzen, die unangenehm sind. Was sich jeder stellen sollte in einer Beziehung, ist die Frage, was muss ich verändern, damit ich der Partner sein kann, der ich eigentlich sein möchte und nicht länger darauf warte, dass mein Partner, meine Partnerin sich verändert.
Erik, vielen, vielen Dank. Auch vielen, vielen Dank für 8 Folgen Paartherapie, die wir jetzt hier zusammen gemacht haben. Ich habe auch sehr, sehr viel von dir gelernt. Ich bin den Paaren ganz, ganz, ganz doll dankbar, auch dass sie den Mut hatten, hier bei uns mitzumachen, und habe auch unsere Gespräche total genossen.
Maria, auch von mir aus ganz lieben Dank an dich. Natürlich vor allem auch an die Paare, die mitgemacht haben. Und ich fand es ganz großartig zu erleben, welche Geschichten entstanden sind, welche Geschichten sich erzählen lassen aus so einer 3-, 4-, 5-stündigen Sitzung. Ich habe diesen Podcast sehr gerne gehört, selber für mich noch einiges reflektiert, auch im Nachhinein mir überlegt, hätte ich vielleicht auch anders machen können, hätte ich vielleicht auch besser machen können, was könnte ich beim nächsten Mal vielleicht ein paar anbieten, was diesmal nicht so gut geklappt hat. Ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe sehr, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ebenfalls ganz viel für sich mitnehmen konnten.
Die Geschichten unserer Paare gehen natürlich weiter. Und natürlich wollen wir auch alle wissen, wie ist es Ihnen gegangen nach der Sitzung mit dir? Und deswegen können wir schon mal so viel verraten. Es wird wieder eine Bonusfolge geben, exklusiv in der ARD Audiothek. Wir werden die Paare nochmal besuchen. Und damit ihr die Bonusfolge nicht verpasst, abonniert gerne unseren Podcast Die Paartherapie und wir halten euch auf dem Laufenden. Und einen Tipp habe ich auch noch für euch, und zwar für den Philosophie-Podcast Tee mit Warum von NDR Kultur. Der beschäftigt sich mit dem Thema Liebe in philosophischer Sicht. Was ist eigentlich Liebe? Diese Frage stellen sich die Hosts Denise Mbaye und Sebastian Friedrich gemeinsam mit Philosophen. Die Folge Was ist Liebe? Die verlinken wir euch auch in den Shownotes. Alle weiteren Folgen findet ihr natürlich in der ARD Audiothek. Das war Die Paartherapie, ein NDR2-Podcast 2023. Host und Autorin bin ich, Maria Richter. Formatentwicklung Kira Drössler, Formatidee Die Picture Punks, Katrin Lindemann und Nele Pasch. Producer Olli Kleist und Michael Wodow. Das Sounddesign kommt von Isola Music von Martin Gloss und Christian Sieger. Redaktion Sascha Sommer. Die gleichnamige TV-Doku aus dem NDR-Fernsehen findet ihr in der ARD-Mediathek. Wenn ihr die Folgen noch nicht gesehen habt, große Empfehlung von uns. Und diesen Podcast, Die Paartherapie, hört ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn es euch gefällt, abonniert uns, lasst uns gerne eine gute Bewertung und einen Kommentar da und vor allem empfehlt uns sehr gerne weiter.